er läuft und läuft. Wobei, ich muss ehrlich sagen, es ist schon so eine Wissenschaft für sich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute mal wieder eine Zweierfolge. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mit mir im Studio sitzt wie immer David Haas. Hallo lieber David.
Hallo lieber Ingmar.
Heute haben wir wir hatten ein bisschen Pause, gell, weil er hat sich ein bisschen verschoben und Interviewfolge und so weiter. Tatsächlich mal wieder eine Zweierfolge. Und es geht weiter mit unserer Buchreihe. Wir waren ja letztes Mal in Kapitel 3, Vesperstange. Die gingen ja ein bisschen viral, gell, in Facebook und
die gingen ganz schön ab, gell?
Also Wahnsinn. Hat mich echt gefreut. In verschiedene Hobbybäcker-Gruppen wurde die nachgebacken. Das hat mich echt schon ein bisschen stolz gemacht auch. Und auch variiert. Statt Röstzwiebeln waren dann mal Piemontese Haselnüsse drin und solche Geschichten. Fand ich echt spannend. Heute sind wir in Kapitel 2 von unserem Buch Urhohenloisches. David, musst du vielleicht ein bisschen erklären, was heißt das überhaupt?
Urhohenloisch? Ja. Ja gut, das sind Rezepte traditionell, die man halt in Hohenlohe halt so macht, oder? Also Hohenlohe ist ja unsere Region, oder?
Hohenlohe.
Du bist Hohenlohe.
Kennt das also, überhaupt jemand? Was bist du?
Also unter Münchheim ist Hohenlohe wahrscheinlich, und aber Richtung Bühlertal raus ist es ja schon wieder das Bühlertal eigentlich.
Wird schon wieder so schwäbisch, aber zählt schon noch zu Hohenlohe, oder?
Ich will hier nichts Falsches sagen, sonst kriege ich lauter Hassmails. Ne? Deshalb lassen wir das mal offen so stehen. Aber Hohenlohe ist sehr bekannt für seine traditionelle Gebäcke auch. Und daher hat das Buch hat wie viele Rezepte in Urhohenlohe?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube gar nicht so viel. Ich glaube, stehe auf dem falschen Fuß.
Gut, aber ich meine,
6 oder 7.
Das Buch heißt ja auch das große Hohenlohe Backbuch. Da muss auch ein Kapitel drin sein über Urhohenlohe. Und aus diesem Kapitel haben wir heute ein schönes Rezept.
Und auf jeden Fall kann man sagen, falls sich jemand schon mal immer gefragt hat, was der Titel eigentlich soll, Hohenlohe ist die Region, wie der David gerade auch schon richtig gesagt hat, in der wir leben, das wunderschöne Hohenlohe zwischen
grob an der A6 entlang, oder? Also von Crailsheim bis Öhringer. Öhringer gehört auch noch dazu.
Weil man mega schlecht in Erdkunde.
Öhringer gehört dazu, Künzelsau gehört dazu. Und ich bin mir mit Schwäbisch Hall echt nicht so sicher, ob das
doch,
zu
doch.
Wirklich?
Doch.
Ja.
Okay. Es gehört zwar nicht mehr zum Hohenlohe-Kreis, aber es gehört ja schon noch zur Region Hohenlohe.
Zur Region Hohenlohe, ja, genau. Aber Geildorf ist
schon wieder Limburg. Geildorf ist schon wieder Limburger Land.
Genau. Also von dem her grob im Radius um der Bäckerei in 50 Kilometer genau. Einmal.
Meine Bäckerei liegt ganz zentral.
Ganz zentral. Das Herz von Hohenlohe.
Ja, wir haben auch wieder einiges an Hörerfeedbacks und Hörerfragen mitgebracht. Vielen Dank an dieser Stelle mal wieder an viele, viele Hörer, die uns, die sich wirklich Mühe geben, uns zu schreiben und teilweise auch Fragen zu stellen, die wir wie immer hier dann gern beantwortet. Wir nutzen da ja immer gern die Folge, wo kein Gast da ist, logischerweise. Und ich fange mal hinten an. Am 17. Juni hat uns eine E-Mail aus Kanada erreicht.
Also in Kanada ist immer ganz schön präsent, habe ich so das Gefühl.
Genau. Das ist die Simone. Und genau, sie geht auf dieses Vesperstange, auf die Vesperstange-Folge ein und sagt, dass sich das anhört wie früher Bierstange in Bayern. Und das stimmt tatsächlich auch, weil das Rezept, das mir Renate damals gebracht hat, war auch von Bierstangen. Also nicht das Rezept, sondern die Zutaten. Wir haben die aber halt anders genannt, weil wir es halt nicht gleich nennen wollten. Also das sind tatsächlich die, genau.
Auch zwischen Bierstangen und Bierstängel muss man ja nochmal unterscheiden, oder?
Ja, Bierstängel ist nochmal was anderes, genau. Ja, das sind so Salzkümmelstangen, die du wahrscheinlich so als Kind aus der Wirtschaft kennst,
oder? Ja, genau, ja.
Aber die hießen wohl früher Bierstangen. Also wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass das wahrscheinlich mal eine Fertigmischung war.
Ja.
Und die hießen wohl Bierstangerl.
Oh ja, okay, gut, ja.
Genau, und dann noch ein Eistipp für dich, David.
Ja, ich habe schon runtergeladen.
Hast du schon runtergeladen?
Ja.
Bei minus 40 Grad Celsius im Winter in Kanada lässt sich das mit der Schüssel auch extrem gut machen auf dem Balkon. Und genau, sie hat ein E-Book empfohlen. Hast du runtergeladen und ist gut?
Ich habe schon runtergeladen. Ich habe mal virtuell ein bisschen durchblättert. Coole paar Tipps drin, leider halt auf Englisch und auf Italienisch. Geht schon, aber man tut sich natürlich in der Muttersprache doch ein bisschen leichter. Aber vielen Dank auf jeden Fall das E-Book. Wirklich mega. Ich habe direkt mal geguckt, ob man das noch irgendwo in gebundener Form kriegt, aber das ist tatsächlich relativ stark vergriffen tatsächlich. Von dem her werde ich da mal weiter auf mich auf die Suche begeben. Auf jeden Fall ist das Thema Eis wirklich, wer da Tipps und Tricks hat, gerne weiter schicke, weil Thema Eis ist wirklich ein Riesenthema.
Das will ich jetzt bringen.
Ich habe es dir angesehen. Es ist wirklich ein Riesenthema und deshalb bin ich da wirklich offen für Tipps und Tricks. Also das ist wirklich echt krass, was man da machen kann. Aber die
erzähl mal von deinem Eis, wie war's?
Also ich habe ja mein erster Versuch, habe ich das schon erzählt, war so Triple Chocolate Eis.
Ich glaube noch nicht hier im Podcast.
Noch nicht hier im Podcast, die habe ich so schon erzählt, genau. Das wurde tatsächlich ganz gut für das erste Problem, war tatsächlich rein technisch, weißt du. Irgendwann habe ich die Maschine ausgeschaltet, um die Schokochips hinzuzugeben und ich schalte niemals eine Eismaschine aus, wenn du es nachher nochmal rühren willst, weil das friert dir sofort fest. Und dann konnte ich nichts, also dann war vorbei. Dann war es vorbei. Also ich konnte einfach nichts mehr vermischen. Und das war wirklich nur ein Bruchteil von einer Sekunde, wo ich dann gemerkt habe, okay, alles klar, fürs nächste Mal, wenn frische Früchte oder irgendwas Crunchiges rein soll, dann einfach in die laufende Maschine. Die Woche drauf habe ich dann Erdbeereis gemacht. Ich schieße jedes Mal irgendwie einen Bock beim Eis, weil da habe ich dann festgestellt, dass für 6 Portionen das einfach zu klein ist. So nach 20 Minuten kam es oben raus, aber das war richtig gut. Das war wirklich super, das hatte richtig cremig, richtig lecker, schön mit 500 Gramm Erdbeere drin, also schön püriert und super lecker, super geiler Geschmack. Und das war auch wirklich absolut cremig. Das war richtig toll. Und klar, perfekte Temperatur zum Aufbewahren, minus 18 Grad. Und das ist tatsächlich so mit bei den Temperaturen lässt sich es auch wirklich sauber mit so einem Eisportionierer rausmachen.
Okay.
Ja, genau. Ich habe dann irgendwo einmal gelesen, dass Glukosesirup der Schlüssel zum Glück sein sollte. Habe ich mir tatsächlich mal so ein 1,5 Kilo Gebinde bestellt. Und hab das dann so 2/3, 1/3 der Zucker ersetzt. Hab jetzt halt allerdings halt keinen Vergleichswert, weil ich halt direkt beim Erdbeereis das mal versucht habe mit Glukosesirup. Das war schon ziemlich geil, aber ich werde jetzt das Sommer über immer mal wieder versuchen. Ja.
Wie hast du das Glukosesirup portioniert?
Tatsächlich mit dem Löffel einfach so wie Honig halt, so ähnlich, so in die Richtung.
Wenn du da deine Hände nass machst und mit den Händen neigest, dann kriegst du ganz ohne Rückstände
echt?
Weg. Ja, ja.
Also, okay, geil. Also wie genetztes
Brot. Ja, genau.
Ach was, okay.
Und dann ist es ganz, sobald deine Hände aber anfangen, trocken zu werden, dann klebt es wie Sau. Ach, also dann hast du keine Chance.
Hast du mit Glukosesirup irgendwie Berührungspunkte in deinem
Alltag? Ja, wir haben das im Keller stehen, brauche das aber relativ wenig mal für Kanasch zum Beispiel. Also so ein Schokoüberzug haben wir das drin. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, wo wir es verwendet.
Also ich habe mal googelt, weil ich habe das irgendwo in gibst halt einfach Google und dann findest du irgendwelche YouTube-Videos. Und da hat es selber gemacht, indem sie Wasser aufgekocht hat mit Zucker. Aber das ist ja nicht wirklich Glukosesirup. Das ist ja halt nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube, da könnte Christoph von letzter Woche was mehr dazu sagen. Aber, und deshalb war ich mir nicht so sicher. Deshalb habe ich gedacht, komm, ich bestelle mir da jetzt einfach mal so ein Gebinde. Und das reicht ja auch ewig. Also so 1,5 Kilo Glukosesirup für meinen Hausgebrauch, das reicht ja ewig. Aber als nächstes versuche ich mich an Vanille, klassisch. Und ich bin ja so ein riesiger Amarena-Kirsch-Fan, da hätte ich auch mal Bock drauf. Das werde ich jetzt mal versuchen. Ja.
Vanille mit echte Vanille-Schote dann?
Bitte? Was für eine Frage. Nein, das Aroma aus dem Penny.
Nee, ich frage nur, weil ich habe letzte Woche Erdbeer-Vanille-Marmelade gemacht.
Ja, ich habe es gesehen.
Und hatte da ja in der Story dann auch die Verpackung. Das hatte für einige Empörung gesorgt in der Community, sag ich mal. Also wer es nicht gesehen hat, wir haben Erdbeer-Vanille-Marmelade gemacht und haben Schote ausgekratzt und hatte Unmenge an Abfall, weil uns unser Lieferant eben die Schote immer so zweierlei in so einem Glas verpackt geschickt hat. Natürlich habe ich einfach meinen 100er-Pack bestellt oder weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Aber der Lieferant hat es halt nicht anders vorrätig und das hat mich ein bisschen geärgert. Ich habe dann viele, viele Tipps gekriegt, dass ich doch hier und da auch eine große Packung bestellen könnte. Natürlich können wir das bei unserem Lieferant auch, aber in dem Fall haben wir halt immer diese kleine Einheit gekriegt. Meine Tochter hat sich gefreut, sie hat 50 Reagenzgläser für ihr Versuchslabor, für ihr Kinderversuchslabor.
Ist doch auch gut, oder?
Wenigstens was.
Ja, aber gibt's das anders? Gibt's schon auch anders?
Ja, ja, klar. Ja. Sonst haben wir immer so einen Beutel, wo, keine Ahnung, 100 Stück oder so drin sind.
Ah ja, okay. Ja.
Genau. Aber das war mega. Also ich habe oben sind gleich was probiert von der Marmelade. Das hat so nach Vanille geschmeckt. Echt, war, ja, war richtig gut.
Ist schon richtig geil vom Geschmack her. Gell? Das ist schon überragend.
Letztes Jahr war ja Vanille so teuer. Hast du es mitgekriegt?
Ja, habe ich mitgekriegt.
Weißt du warum? Habe ich jetzt mitgekriegt, weil im Sommelierkurs ist einer, der hat einen Online-Shop für Backzutaten und der kennt sich mit dem Rohstoffmarkt aus, weil Coca-Cola in Amerika ein Vanille-Coke-Werk gebaut hat.
Ach,
und die komplette Vanille auf dem Weltmarkt mehr oder weniger abkauft hat.
Ach was.
Ja.
Krass.
Der hat erzählt, da muss es richtige Raubzüge geben haben auf deine Vanilleplantage in, wo auch immer, Zanzibar oder wo das überall ist.
Und
der Preis ist so in Höhe geschossen, ja.
Krass, okay, Wahnsinn. Aber das ist eh so krass. Also es gibt ja, ich glaube, das gibt's bei uns gar nicht mehr. Also ich kenne das noch von meiner Kindheit, Coke Vanille. Kennst du das auch?
Ja, ja, schmeckt furchtbar.
Und, ja, genau, schmeckt furchtbar. Dann gab es ja, Kirsch gab es auch mal.
Sherry Coke, das war geil. Also ich fand das geil.
Aber ich glaube, das gibt's auch nicht mehr, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber also gerade Amerika hat ja da wahnsinnig viele Ausflüge in alle möglichen Richtungen. Ja. Okay, krass, aber das dann natürlich, also ich finde es immer krass, wenn eine Firma dafür verantwortlich ist, dass der Preis von einem Rohstoff so krass explodiert.
Das war ja vor ein paar Jahren mal mit Haselnüsse. Da war einfach schlechte Ernte in der Türkei und dann hat es zumindest geheißen, ob so war, weiß ich nicht, aber hat Ferrero anscheinend die ganze Haselnüsse aufkauft, die es halt gegeben hat.
Küsschen oder wie?
Küsschen, ja.
Geil.
Aber da wird auch viel Schindluder getrieben, glaube ich, mit den Rohstoffen. Das,
ja, ja.
Das, manchmal ist es auch konstruiert. Ja, wir schweifen ab, aber das war jetzt ein bisschen unnützes Wissen, gell?
Ja,
also
ja,
morgen in der Mittagspause könnt ihr prahlen, wisst, warum Vanille gerade so teuer ist, oder es geht ja schon wieder runter. Unser nächstes Feedback kommt von Tobi aus Mittelbronn. Er erzählt von seiner handbetriebenen Brotschneidemaschine, die er daheim hat, finde ich auch ziemlich cool. Hat unsere Croissants aus dem Podcast probiert und war begeistert. Und er backt gerne Priegel.
Ja.
Und schlägt es ja auch mal als Thema für einen Podcast vor. Wer kennst du Priegel? Klar.
Klar.
David kennt Priegel.
Ja.
Wer kennt von unseren Podcast-Hörer Priegel? Das ist schon eine sehr saisonale Geschichte. Nicht saisonal, regional.
Regional, aber ist das nicht überregional als Seelen bekannt oder ist das was anderes?
Das ist ziemlich ähnlich. Die Form ist eigentlich ein bisschen anders. Die Priegel sind kürzer und dicker.
Ja, okay.
Und Seelen sind ja eigentlich so lang.
Ja, gut,
wir
stimmt.
Machen
ja
die auch ein bisschen kürzer bei uns, genau. Aber im Prinzip ist es ziemlich ähnlich. Ein dunkles Weizenmehl meistens und dann ganz weicher Teig über Nacht geführt und mit Salzkümmel bestreut dann. Auch richtig gut, ja.
Ja gut, und ich meine, das ist so ein typisch ostelblerisches Gebäck, gell? Das gibt es wirklich in der Region um Ellwangen rum mit 20 Kilometer ist das wahrscheinlich das Gebäck schlechthin, ja.
Und er erzählt da eben in Neuler, und das muss bei ihm in der Gegend sein, gibt es eine sehr gute Bäckerei, die für die Priegel bekannt sind und schlägt die auch mal als Gast auf unserem Ofenbänkle vor.
Wenn es so weitergeht, können wir nur noch Interviewfolge machen, weißt du das?
Ja, wir haben eine riesenlange Liste für Ofenbänkle, ja. Gäste und Gästinnen.
Gästinnen.
nee, ist wirklich so. Also viele, viele Männer und Frauen, die wir schon angefragt haben und die wir auch noch als Idee bei uns im Kopf haben. Also da wird es uns auf jeden Fall nicht langweilig. Dann passend zum Thema auch eine Empfehlung für einen Ofenbänkle-Partner und zwar Manfred Schelin von Bongu. Das ist auch ein Backzutaten-Online-Versand. Und sie hat sogar schon bei ihm mal vorgewarnt und für uns angefragt zum Thema Mehl. Wir haben ja immer wieder die Anfrage und er kennt sich sehr gut aus. Ich war auch schon mal auf einem Kurs bei ihm mit die ganze Mehle.
Von wo ist er?
Ich weiß gar nicht genau, wo er her ist. Er hat damals mit dem Dietmar Kappel, das ist auch, der hat auch einen Blog aus Österreich, Homebaking.at, einen Kurs in Weinheim anboten damals. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Er ist, glaube ich, Lebensmittelchemiker oder sowas, also kennt sich sehr gut mit der Theorie aus und es war mega spannend.
Ja, super, aber dann können wir den doch auf jeden Fall mal gerne einladen.
Ja. Dann eine Frage, ob wir eine Sorte oder einen Hersteller für Pizzamehl empfehlen können.
Ja.
Und David, da hast du jetzt die Antwort.
Ja, und zwar folge ich auf Instagram dem Woodbakes, genau. Und der empfiehlt die Marke Caputo. Caputo, also mit C geschrieben und da das Typo 00 Mehl und das ist wirklich sehr, sehr gut. Das hat im Verhältnis zu den Typ 00 Mehle, die man hier so kriegt, regionale zum Beispiel, hat es einfach 13%, also hat einfach 2-3% mehr Eiweißgehalt und dadurch kriegst du halt einfach bessere Kleberstärke. Ich habe es bei dem großen Lade mit A bestellt, online. Ja. Ich versuche aber auch, es irgendwo anders herzukriegen. Ich habe jetzt gehört, dass es hier beim Feinkost-Knausi, Werbung an dieser Stelle,
Werbung.
Werbung. Sollte es anscheinend auch geben, werde ich mich auf jeden Fall mal auf die Suche machen, ob man das nicht auch regional kaufen kann, weil das ist schon verdammt gut. Also ich habe auch hier von der regionalen Mühle habe ich das Pizzamehl versucht. Also kriegt ihr dann halt die Pizzamehle oder was auch immer, aber die sind lang nicht so gut. Da merkt man schon einen feinen Unterschied. Also die Mühle kann ich wirklich nur empfehlen oder halt das italienische Pizzamehl. Das wird auch als das Mehl der Pizzaiolis bezeichnet.
Das hat mich sehr begeistert, diese E-Mail, und zwar vom Thorsten, den wir hier auch schon öfters erwähnt haben. Er hat einen mega guten Tipp, also ich weiß nicht, ob er gut ist, ich habe noch nicht ausprobiert, aber es hört sich schlüssig an. Beim Hefezopf zur Verbesserung der Faserigkeit. Ich schüttle, anstatt rollen oder ziehen, den Teig auf der Arbeitsplatte, um ihn auf die richtige Länge zu bringen. Das ergibt besonders lange Fasern. Fand ich mega spannend, den Ansatz.
Ja.
Klingt auch irgendwie plausibel, aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
Was meint er mit schütteln?
Also ich denke, er nimmt halt einfach den, also ich denke, dass schon, dass er eine Grundform von Strang einfach gibt und dann halt entspannen lässt und dann einfach ich denke jetzt mal so hoch nimmt und halt so rechts und links so schüttelt, dann wird er ja von alleine lang und die Fasern können sich eventuell besser ausbilden.
Ja gut, das macht Sinn, ja.
Könnte okay. sein, oder?
Ja, könnte sein. Müssen wir mal versuchen, ja.
Apropos Hefezopf, ich habe übrigens meinen Hefezopf letzte Woche per Express nach Bonn geschickt.
Oh.
Weil ein Bäcker von Max Kugel, den hier ja sicher auch viele kennen, hat mich besucht und war so begeistert von meinem Hefezopf, dass er einer ehemaligen Kollegin, die noch in Bonn wohnt, von meinem Hefezopf berichtet hat. Die wiederum war bisher der Meinung, dass ihr Hefezopf der beste der Welt ist und musste sich jetzt davon überzeugen, ob das so ist oder nicht. Und hat jetzt ein Paket gekriegt von uns per Express nach Bonn und schickt mir jetzt auch einen von ihrem Hefezopf zurück.
Ja, das Urteil steht noch aus.
Urteil war sehr, sehr gut. Sie war total begeistert. Ihr Zopf ist wohl anders, also auch von der Struktur her wohl. Ich bin mal gespannt, was mich da jetzt dann erwartet demnächst. Also macht Spaß. Also vielen Dank für den Tipp, Thorsten. Werde mal ausprobieren. Dann noch eine Frage hat er zum Dinkelmehl. Er verwendet oft Dinkelmehl wegen seiner ernährungsphysiologischen Eigenschaften und hat jetzt gelesen, dass man beim Kauf darauf achten soll, dass es sich um sogenannte Ursorten handelt. Neuere Sorten wurden aufgrund der steigenden Nachfrage so gezüchtet, dass sich der Ernteertrag erhöht. Damit nähern sich diese Sorten immer mehr an Weizen an und die dinkelspezifischen Vorteile sind kaum noch vorhanden. Ist dir diese Diskussion bekannt? Beziehungsweise sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Dinkelsorten relevant?
Das wird mir jetzt sehr fachlich. Ich gehe mal runter einen Kaffee machen. Beantwort mal die Frage.
Nein, ich finde es mega spannend.
Ja, super spannend, ja,
klar. Weil, aber Kaffee wäre trotzdem gut. Mega interessante Frage. Sehr komplexe Antwort, weil Dinkel muss man ja erstmal ein bisschen ausholen. Dinkel ist ja eine verwandte Weizensorte. Also die ist mit Weizen verwandt. So, und man kann nicht mal unbedingt sagen, dass Dinkel älter ist wie Weizen. Es kommt einfach aus einer anderen Gattung. Und Dinkel wird gewisse ernährungsphysiologische Vorteile gegenüber dem Weizen zugesprochen, das stimmt. Ob es wirklich so ist, weiß man gar nicht so hundertprozentig, aber wenn jemand Dinkel will und Dinkel erwartet, dann stimmt das, dass es einige Dinkelsorten gibt, wo Weizen einweis eingekreuzt ist, inzwischen einfach um bessere Verarbeitungseigenschaften und so weiter. Höherer Ertrag, wie es der Thorsten hier ja auch schreibt. Und das ist natürlich Verbrauchertäuschung in meinen Augen. Also wenn ein Kunde Dinkel will, dann soll er auch Dinkel kriegen. Wir zum Beispiel haben nur Ursorte, sogenannte Ursorte, also diese alte Sorte wie Oberkulmer Rotkorn, Schwabenkorn, Frankenkorn, die eben nicht mit Weizeneiweiß eingekreuzt sind. Das muss man wissen und da muss man einfach nachfragen. Ja, das ist schon ein Thema. Die sind natürlich, klar, diese mit Weizeneiweiß eingekreuzte Dinkelsorte sind natürlich viel leichter zu verarbeiten, haben höhere Ertrag und so weiter. Aber das will man ja nicht. Man will ja die Eigenschaften vom Dinkel hervorheben, wenn man Dinkel verpackt oder auch kauft natürlich. Also da aufpassen.
Krass, okay. Ja, wusste jetzt auch nicht. Interessant.
Ja, so ist's. So, dann hat uns heute eine E-Mail erreicht, die sehr, sehr ausführlich war. Vielen lieben Dank an Imke.
Oh ja, die war echt lang. Krass.
Da geht es um den Podcast, aber auch, sie hat inzwischen Brot bei uns bestellt. An dieser Stelle ein bisschen Werbung. Bestellbrot.de. Wir haben einen Onlineshop seit 2 Wochen.
Werbung.
Und ich gehe jetzt nur auf das Feedback vom Podcast ein. Und sie geht auf das Thema ein, wie wird Brot Endstück noch genannt, außer Knäusle?
Ja, wie hat man es genannt?
Knäppchen.
Knäppchen?
Ja.
Witzig. Habe ich schon gesagt, dass es bei uns Zriebele ist?
In Wuppertal übrigens. Riebele, das ist Hohenlohe.
Riebele, ja, genau.
Ich komme ja eher aus dem Schwabenland, da sagt man Kneisle.
Kneisle?
Kneisle, ja.
Und das ist ein Knäppchen. Mhm. Okay, auch cool. Ah, auch cool, ja.
Und Butterbrot nennt man dort Bütterchen oder Bütterchen.
Bütterchen? Das ist auch süß.
Genau. Und zum Thema Rosinenbrot, was wir in der letzten Folge hattet, wird hier Rosinenstude genannt. Oft gibt es auch Mandelstude. Und genau, sie kennt es tatsächlich auch, dass auf dem Rosinenstude Schinken und Käse gegessen wird. Also das ist echt, das ist mir total neu, was man in der letzten Folge schon hattet.
Kriege ich auch in meinem Kopf noch nicht zusammen, ehrlich gesagt. Ja, das ist bei mir, ich muss es vielleicht echt mal versuchen, aber ich kriege es nicht zusammen.
Und zum Thema Hudeln, ja, das schwäbische Wort, das ich letztes Mal erklärt habe, bei ihr gibt es den Begriff Fudeln. Und die Bedeutung hier heißt Fuschen, Schummeln oder etwas unsauber erledigen.
Ah, okay.
Also, okay, wissen wir das auch. Und genau, dann noch ein bisschen Feedback für dich. Eis-Feedback, du hast es hoffentlich gelesen.
Ja, natürlich
habe ich gelesen. Sie nimmt Eismix von Luizella, den es auch auf Instagram gibt. Hast du auch schon geguckt, oder?
Ich habe schon geguckt, ich will es aber noch anders versuchen. Ich werde mal probeweise so einen Pack bestellen, klar, würde ich schon mal versuchen. Natürlich, klar, ohne Zusätze, alles super, aber ich will halt doch mal hier mit der Hand am Arm, will ich doch mal mit Sahne und alles zusammenschütten.
Und knetmaschinemäßig gehört sie zum Team Ankers rum.
Ich glaube, ich kacke ja richtig ab in meiner KitchenAid, gell? Das Ankers rum ist da wohl, ja, ich lasse mich ja auch eines Besseren belehren. Alles gut.
Dann eine E-Mail von der lieben Julia aus der Schweiz. Ich habe leider unser Land gerade schon wieder vergessen, sonst könnten wir jetzt eine Pinnnadel in die Schweiz machen. Sie hat uns entdeckt, nachdem sie Blötzblock und Ohrenbrot Podcast gehört hat, ist sie auf unsere Sendung mit Smiley gestoßen und endlich neuer Stoff ohne Wartezeit. Leider war ich zu gierig, jetzt habe ich schon alle Folgen durchgehört und muss wieder geduldig auf jeweils eine neue warten. Also das nenne ich vorbildlich, 30 Folgen am Stück.
Absolut,
ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Ich hatte übrigens noch einen Probearbeiter da, der hat gesagt, hey, meine Freundin hat gestern Mittag deine ganze Podcast-Folge angehört. Da sage ich, echt 30 Folgen an einem Tag? Nö, die hat 7 gesagt. Da sage ich, nee, 30. Ja. Ja, war lustig. Genau, und ein richtig guter Mix, genau. Und sie hat ein Problem mit unserer Abspannmusik.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Genau, weil unsere Stimmen sind so sanft, dass sie dabei einschläft zum Einschlafen abends und dann reißt sie die Musik aus ihrem Halbschlaf. Also David, vielleicht kannst du da technisch was lösen, dass das ja, die gleiche Lautstärke ist.
Naja, wir machen es einfach leiser, oder? Wir machen es so einen smoother Ausstieg aus der Folge raus. Das kriegt man hin. Machen wir.
Für dich Technik ist der David.
Genau, für dich machen wir das natürlich gerne.
Und sie macht eine Reise von der Schweiz durchs Ruhrgebiet bis nach Hamburg. Und sie macht es immer so, wenn sie in Urlaub geht, dass sie die beste Bäckerei abklappert. Und will jetzt von mir eine Liste für ihre Reiseroute mit gute Bäckerei. Ich lese da Bonn, ich lese da Düsseldorf, ich lese da Dortmund, Hamburg. Da fallen mir schon einige gute Bäckerei ein. Die Liste lasse ich ihr gern zukommen, die können wir auch gerne
veröffentlichen. Ja, klar, gern.
Falls jemand zufällig noch von der Schweiz nach Hamburg reist, dann kann er sich an der Liste entlanghangeln. Unter Münchheim liegt leider nicht auf der Strecke.
Muss man halt einen Umweg machen. Mein Gott.
So, wir haben hier ein weiteres Feedback von der Maren aus Mannheim, die ebenfalls die Feschwurststange nachgebacken hat und sich dafür bedankt. Und es war sehr lecker. Und sie will jetzt dringend auch unser Osterbrot mit Aprikose nachbacken. Und sie kennt der Zopf nur als Ostergebäck.
Ach, okay,
krass. Oder beziehungsweise von ihrer österreichischen Mutter nur als Ostergebäck. Fand ich auch interessant. Und jetzt haben wir den Daniel. Geht's nämlich auch nochmal ums Thema Mehl. Genau, er hat sich über die Folge mit Christoph Schaub gefreut, die letzte Woche rauskam. Und er hat sich eine Schnitzermühle für die KitchenAid besorgt. Also so viel zum Thema KitchenAid und malt jetzt selber. Und er stellt fest, umso mehr Vollkorn, umso herausfordernder das Backen. Also er fährt jetzt wieder etwas zurück mit Vollkorn und wird wohl auch wieder etwas Ausdrucksmehl dazu machen und empfiehlt die Eselsmühle in Großbottwar. Fürs Dorf holt er immer sein Mehl und deckt sich auch damit ein, wenn er dort ist.
Und da kann man auch online bestellen, oder wie?
Nee, so wie ich das lese, fährt er dort immer hin und deckt sich ein.
Okay, ja gut.
So schreibt er, im Sommer bin ich wieder vor Ort und werde mich wieder eindecken. So, und last but not least vom Michael, der unsere Brötchen nachgebacken hat, eine der ersten Folge, und geschmacklich sehr zufrieden war, etwas kompakt. Und er hat Brot bei mir bestellt im Online-Shop. kann man hier ja auch mal erwähnen. Und es gab Dinkelandbrot und frische Baguettes, die mir halb gebacken verschicket. Und
ich bin immer noch dafür, dass die in so eine Architektenrolle verschickt werden.
Das ist echt eine super Idee.
Das ist voll geil.
Und das ganze Brot kam bei seinen Umzugshelfer super an.
Mega, cool.
Also wieder einiges dabei. Vielen, vielen Dank.
Wie nennen wir die Folge eigentlich? Jede Menge Feedback und zum Schluss gibt es noch einen Rahmkuchen.
Ja, irgendwie so,
ja, irgendwie so wird man sie nennen. Ja.
Feedback-Folge. Feedback-Folge.
Feedback-Folge und zum Schluss noch ein Rabkuchen.
Wirklich, vielen Dank. Und wir versuchen die Frage hier natürlich auch immer öffentlich zu beantworten, damit andere auch was davon haben. Ja. Jetzt schwenken wir um zum Thema
Buch.
Buch, genau. Ja. Wir haben Buchwoche, wir haben allerdings auch eine schlechte Nachricht im Gepäck. Oh. Und die darf der David euch jetzt überbringen.
Er
hat sie mir auch überbracht.
Ja. Ja, das Buch kommt später. Ich sage es ungeblümt raus, das Buch kommt später. Und zwar, so wie es aussieht,
der David war schon immer für sein Einfühlungsvermögen bekannt.
Ey, solche Nachrichten kann man nicht sanft verpacken, ja, das muss man raushauen,
wie es ist. Flasche muss man schnell abziehen.
Genau, Flasche muss man schnell abziehen, dann tut es einmal kurz weh und dann war's das. 15.07. war geplant, so wie es aussieht, wird es der 22.07., oder?
Also 22.07. ist laut Verlag jetzt der Versandtag. Ja. Also wird es frühestens am 24. oder sowas verfügbar sein, denke ich.
Ja, aber ich muss auch ehrlicher, fairerweise dazu sagen, das Projekt begleitet uns seit 2018 und muss ich tatsächlich sagen, muss ich uns oder generell uns alle ein bisschen in Schutz nehmen, wenn es dann eine Woche später rauskommt, muss ich echt sagen, das ist verschmerzbar.
Es ist wirklich ein riesen Projekt und jetzt am Schluss hat uns einfach die Korrektur, die Zeit ist schon ein bisschen davongelaufen, wir mussten Korrekturschleife um Korrekturschleife fahren, weil einfach so viel zu bedenken ist, die Rezepte müssen natürlich stimmen, die Abstände müssen passen, die Bilder müssen perfekt sein und hier und da gab es dann immer noch mal was nachzujustieren und ich denke auch eine Woche ist absolut verschmerzbar. Wir machen hier ja im Podcast euch schon mal ein bisschen heiß mit unserer Buchwoche. Wir werden ja die Rezepte, die wir hier vorstellen, auch bei uns im Laden backen ab nächster Woche, also wenn der Podcast rauskommt, nur noch wenige Tage, also ab nächster Montag, wird es im Laden Buchwoche geben. In der gleichen Reihenfolge, wie mir hier im Podcast die Gebäcke vorstellt, wird es die auch in der Reihenfolge geben. Aber jede Woche quasi ein anderes Gebäck. Also mir werdet mit dem Lade der Podcast überholen irgendwann. Und genau, und am 26. Juli, diesen Tag könnt ihr euch schon mal rot im Kalender anstreichen, wird es im Lade bei uns einen Aktionstag geben, wo wir das Buch dann hoffentlich auch wirklich im Lade haben. Und jeder Kunde, der kommt, kann sich sein Buch signieren lassen, so er das denn möchte. Und kriegt ein, vielleicht ein Glas Prosecco, mal gucken, und auf jeden Fall ein kleines Überraschungsgeschenk dazu, weil wir uns so sehr drüber freuen, dass wir unser erstes Buch an den Start bringen.
Ja, voll geil.
Hast du das gleich eintragen oder was?
Ich habe gerade geguckt, was ich an dem Tag habe. Ich habe schon fett eintragen, ja? Geil.
An dem Tag bist du schon 4 Tage 34.
Psst. Ich habe dich kürzlich auch nicht verraten, ja? Also bitte.
Ja, also das Buch verzögert sich leider, aber genau.
Aber wir wollen auch jetzt alle Hörer kurz den Moment geben, einmal kurz tief zu machen. Das reicht. Nein, also ja, das Buch ist trotzdem unfassbar gut. Es tut ja in der Qualität nichts, aber wie es der Ingmar gerade schon gesagt hat, mit da noch eine Korrektur und da noch eine Korrektur hat sich jetzt leider nun, wir können es nicht ändern, ein bisschen verzogen, verschoben. Und ja, eine Woche, ich denke, das ist verkraftbar.
Verzogen ist auch geil. Ich bin alles verschoben und verzögert.
Okay. Ja, ich werfe ab und zu mal so. Ich erfinde neue Worte, das ist so mein großes Hobby.
Was macht dein Holzofen?
Oh, der läuft und läuft. Wobei, ich muss ehrlich sagen, es ist schon so eine Wissenschaft für sich. Also es ist schon, ich habe jetzt am Wochenende erneut Pizza gemacht und die Dicke vom Holz macht einen Unterschied von der Temperatur und ich habe auch ein bisschen Teig übrig gehabt und habe gedacht, komm, mach ich auch wieder so kleine Pizzabrot, Brötchen halt. Und habe auch gedacht, ja, easy, der gleiche Fehler wie du, dachte ich, ich mache es auf Papier und schiebe es. Ja,
hast mir nicht zugehört.
Ja, nach 30 Sekunden mache ich den Ofen auf und denke so, okay, vom Papier ist nicht mehr viel da. Das war, also Wahnsinn, es ist wirklich cool, macht total viel Spaß. Ich bin gerade irgendwo ein bisschen dran zu gucken, wie ich den einmauere, weil der wird ja noch schön eingemauert. Dadurch kriegt er dann ja auch nochmal wesentlich mehr Isolation und hält auch die Temperatur besser. Da bin ich allerdings noch am perfekten Platz auszuklügeln bei uns. Aber es macht wahnsinnig Spaß. Es macht wahnsinnig Spaß. Die Pizza schmeckt einfach überragend gut. Und klar, hat immer noch Verbesserungspotenzial, aber es macht Laune.
Bist du gut zum Feuermacher?
Mittlerweile, ja. Tatsächlich, mittlerweile habe ich es echt gut raus, ja.
Das ist ja meine größte Angst, muss ich sagen, vor dem Holzofen, dass ich das Feuer da im Laufe halt. Ich bin ja nicht der geborene Pfadfinder, ja. Und ich kann mich noch erinnern als Kind, Als Kind, da musste mir mal ein Feuer, ein riesen loderndes Feuer auf so einer offenen Grillstelle, der war irgendwie so Sonntagsausflug von der ganzen Familie, weiß gar nicht mehr, Freunde, Verwandte, war eine riesen Truppe und dann war unsere Aufgabe, das Feuer eine Stunde am Laufen zu halten, also dass es halt nicht ausgeht und man nachher schön grillen kann, ja. Wir haben es nicht anmachen müssen, wir mussten einfach nur das Feuer eine Stunde am Laufen halten und wir haben es fast geschafft, innerhalb einer Stunde vor einem riesen lodernden Feuer das Ding fast komplett, dass es nachher komplett ausgegangen wäre. Also okay. Ich bin da echt ein bisschen zwei linke Hände. Aber deswegen brauche ich jetzt auch dringend einen Holzofen, damit ich das mal lerne.
Absolut, ja. Und du, man kriegt halt langsam auch so ein bisschen raus. Also was mir jetzt am Wochenende aufgefallen ist, du kannst tatsächlich, weißt du, wenn du dann nachlegst, dann raucht er ja wieder so, dann achtest du einfach so ein bisschen auf den Kamin und sobald kein Rauch mehr kommt, sondern einfach nur so die Hitze schmadert, so, dann siehst du, okay, die Temperatur passt oder so ein bisschen. Das ist hochspannend, also das macht schon.
Aber wiegst du das Holz dann oder machst du es nach
Gefühl? Nee,
oder?
Nach Feeling, ja. Du, ich gehe dann danach runter zu meinem Schwiegervater, klaue dem sein Holz und dann geht's los.
Ja, wir bauen ja gerade unser Haus um und da haben wir dann einen Holzkamin im Wohnzimmer und für den Garten haben wir uns so ein finnisches Holzfass gekauft, das man auch mit Holz beheizen muss. Also ich hab Übungsfelder, wo ich dann üben kann.
Ja gut, wobei da ist, ja gut, im Wohnzimmer ist die Temperatur ja...
Nee, aber dass zumindest mein Feuer nicht ausgeht.
Ja gut, aber das ist ja easy.
Wie machst du dann, hast du Thermometer oder wie machst du Hitzeprobe? Du schmelzt auf der Stein schmeißen?
Beides und ich habe mir auch so ein Infrarotthermometer gekauft. Das ist halt echt nochmal cool, weil du darfst ja die Backraumtemperatur und die Steintemperatur, das sind ja zwei Paar Schuhe, absolut. Und von dem her, und klar, das mit Mehl mache ich auch, wobei mittlerweile ja Thermometer drauf und fertig. Aber es ist echt hochspannendes Thema und ich freue mich da wirklich jedes Mal, dass man da ein bisschen rumexperimentieren kann. Aber es ist natürlich so, wie jetzt am Samstag ist es natürlich auch echt, wenn es dann draußen 25, 28 Grad hat, da weißt du schon, was schaffst du, wenn du an dem Ofen stehst.
Ja, und wenn da noch Besuch irgendwie da ist, dann ist ja auch Druck, gell, dass das Ding auch was wird.
Ja klar, und es ist halt schon, also, ja, und es geht halt auch so wahnsinnig schnell, ruckzuck wird es dann an einer Seite ein bisschen dunkel, weißt du, und du musst da schon hinterher sein. Also,
ist das dann ähnlich wie beim Grillen, dass dann so die Männer, wenn du hast ja auch schon öfters Besuch gehabt, oder, dass dann die Männer drum rumstehen und so fachsimpeln, oder wie ist das dann?
Da hält sich tatsächlich noch ein bisschen noch in Grenze, ja, Grille kann ja jeder mittlerweile ein bisschen mitreden, aber beim Holzbagger ist es schon noch so ein bisschen, ja okay, schön, was du machst, mach mal, ich trinke Bier in der Zeit.
Noch keiner, wo kommst du irgendwie, ah, das ist ja gute Glut.
Bist ja noch nicht, nee.
Und abgelöscht mit dem Bier hat auch noch niemand.
Nee, das hat auch noch keiner gemacht. Aber jetzt am Wochenende kommen die zu Besuch, die uns den verkauft haben. Also wir haben den gebraucht, geschossen. Und die sind eingeladen und da hoffe ich natürlich auf ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Ja, werde ich mir direkt mal, gerade vor allem halt auch zum Thema Brotbacke. Ich habe jetzt erst ein Brot drin gemacht und von dem her muss ich mir da echt noch ein paar Tipps und Tricks rausholen.
Cool, spannend.
Ja.
Steigt mal ins Thema ein, oder?
Ja, endlich.
Also das Thema der Folge ist ja Feedback.
Ja.
Und der Untertitel ist
mit Rahmkuchen.
Feedback mit Rahmkuchen. Hört sich auch gut an.
Finde ich gut, ja.
Das ist der Titel, oder?
Ja, Feedback mit Rahmkuchen.
Feedback mit Rahmkuchen. Nee, es ist die Buchfolge Nummer 2 und die Hohenloher. Was macht die Hohenloher aus, David?
Dialekt.
Ja, voll. Hohenloher ist nicht schön.
Ja, nee, Hohenloher ist echt nicht schön. Die sind sehr ehrlich, sehr herzlich, sagt man denen nach.
Echt?
Ja.
Ich dachte, bruddelig.
Naja, je nachdem. Bruddelig sind sie auch, ja.
Machen wir Umfrage unter unsere Hörer.
Ja.
Was macht die Hohenloher aus? Also alle, die Hohenloher kennen oder Hohenloher sind oder hier wohnen, die dürfen uns ihre Feedback-E-Mails schreiben. Was macht die Hohenloher aus?
Ja gut, ich meine, das ist ja so
Süddeutsch. Das ist schon ein eigenes Völkle, die Hohenloher.
Ja, natürlich, aber das sind die Schwabe ja, also die Süddeutsche allgemein, oder? Also Hohenloher natürlich, klar, das sind so, aber trotzdem auch freundlich, oder? Würde ich nicht sagen.
Okay. Doch, schon.
Ja, so bruddelig.
Aber sonst ist es so ein bisschen so.
Ja. Dann muss bruddelig herzlich.
So hinterrum, oder? So ein bisschen hinterrum, ein bisschen bruddler und aber vorne rum nicht so direkt sein, oder?
Ja, das so, ja.
Das ist schon ein bisschen
ja, so, ja, das ist schon, ja. Aber trotzdem
ehrlich. Aber die Hohenlohe, unsere Gegend ist wunderschön und ehrlich, ja, das ja. Und wir haben euch ein Rezept mitgebracht von einem Rahmkuchen und das finde ich, ich mag Rezepte, die eigentlich ganz einfach sind, weil in dem Einfachen liegt ja die Schwierigkeit. Also was Einfaches, in Anführungszeichen Einfaches, so hinzukriegen, dass es nicht besser geht, ist ja eigentlich die Schwierigkeit. Ein Brot mit Chili und was weiß ich, Basilikum und was weiß ich und Ingwer und Kruscht, das ist irgendwie immer besonders. Aber was ganz Einfaches so zu machen, dass es mega lecker ist, das finde ich spannend. Und wir haben hier ein ganz normaler Hefeteig. Rezept stellen wir natürlich wie immer in die Shownotes.
Natürlich.
Und genau, haben dann eben eine Füllung. Also den Hefeteig können wir gut auch über Nacht im Kühlschrank gehen lassen. Rollen den am nächsten Tag aus in eine ganz normale Backform, eine flache Backform.
Eine Springform, oder?
Genau.
Ja, okay.
Und haben dann eine Füllung aus Eierzucker, Sahne, Schmandjoghurt und ein bisschen Stärke. Und das wird einfach nur zusammengerührt. Und die Masse kommt in der Hefeteig, also in die Form. Und dann wird es backen bei 190 Grad, so 35 Minuten ungefähr. Und man kann auf den Rahmguss dann noch Zimtzucker streuen. Das ist so ein bisschen das I-Tipfele.
Das I-Tipfele.
Also das Besondere.
Ein kleiner Tipp.
Also das ist das ganze Rezept. Und was man auch machen kann, um so ein bisschen aufzupeppen, ein zweites I-Tipfele, statt dem Zimtzucker könnte man auch Walnüsse karamellisieren. Mhm. Das finde ich immer ziemlich geil. Also ich war lang kein Fan von Walnüsse in süße Gebäcke, also in Nusskuchen oder so. Hat für mich Walnüsse immer nicht
schon,
so passt.
Oh doch, das ist schon geil.
Schon geil. Aber ja. Was ich jetzt für mich entdeckt habe, sind karamellisierte Walnüsse. Es gibt fast nichts Geileres.
Ja, doch, ja, klingt geil, ja.
Und zwar einfach Walnüsse kurz in Wasser wenden und dann in Puderzucker wälzen. Mhm. Und während dem Backen aber erst so nach halber Backzeit über die Rahmmasse streuen, dass sie nicht so dunkel wird, sonst wäre das bitter. Das finde ich.
Okay, also erst so nach 20 Minuten ungefähr.
Genau.
Dann, okay. Ja,
mhm. Genau. Und das ist schon das ganze Rezept.
Ja, das ist wirklich jede Menge Feedback und mit Rahmkuchen.
Und das ist wirklich was, das erinnert einen an der Kaffeetisch bei der Oma.
Ja?
Ja.
Okay, geil.
Also mich auf jeden Fall.
Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Wir brauchen eigentlich nur einen Hefeteig, ganz normal, als Bode und dann halt die Rahmenfüllung.
Genau.
Die in eine Springform rein.
Backen. Hefeteig haben wir ganz normal das gleiche Rezept, nehmen wir vom Hefezopf zum Beispiel. Ich finde es dann immer ganz cool, wenn man sowas macht, dass man gleich ein bisschen mehr Teig macht und dann
einen
Hefezopf oder sowas wegmacht.
Vor der Bode?
400, 500 Gramm.
Okay.
So ein halbes Kilo. Ja. Wie gesagt, und dann würde ich halt gleich ein bisschen mehr Teig machen, noch einen Hefezopf oder sowas wegmachen davon. Und genau, und das ist auch was man super gut vorbereiten kann. Wie gesagt, der Hefeteig über Nacht im Kühlschrank. Den Guss kann man auch schon zusammenrühren, am nächsten Tag nochmal kurz durchrühren und dann in die Form geben. Und dann, wie gesagt, nur Zimtzucker oben drüber oder halt wirklich das mit den karamellisierten Walnüsse, wenn man das mag. Das ist was richtig Feins.
Aber ich finde das cool, weil du, wie du sagst, das ist ein relativ einfaches Rezept. Aber das kannst du entspannt samstags vorbereiten, sonntagmittags zum Kaffee, entspannt sonntagmorgens fertig machen und sonntagmittags zum Kaffee hast du was extrem Leckeres und extrem Gutes.
Und der halt frisch gesse ist halt top. Tesla Kaffee dazu.
Ja klar, und wenn dann halt noch irgendwie, wie du sagst, mit den karamellisierte Walnüsse dazu, das ist schon cool, ja. Aber da magst du auch kein Walnusseis, oder?
Nicht so, nee.
Ah,
okay. Nee, nicht so. Ich bin Haselnuss. Ich bin Team Haselnuss.
Echt?
Ja, ich mag auch Cashewnüsse. Ich mag auch Walnüsse. Ich mag Walnüsse zum Beispiel unheimlich gern im Brot.
Ja.
Da finde ich es absolut mega. Und ich, wie gesagt, auch das mit den karamellisierten Walnüsse. Also eine Mitarbeiterin von uns, unsere Konditoreileitung, die hat mal so ein, ja, eigentlich auch ein ganz einfacher Hausfrau, in Anführungszeichen, Hausfrauerkuchen. So Friss mich dumm Kuchen heißt der. Weiß nicht, ob du den kennst. Weil du kannst nicht mehr aufhören. Ja, das ist so ein Landfrau-Rezept, das ist Mürbteig, dann so eine Creme aus Vanillepudding und also so eine Art Buttercreme und dann diese karamellisierte Walnüsse drauf. Das ist sowas von genial.
Geil, ich finde den Namen so geil.
Friss mich Dummkuchen,
ja, finde ich gut.
Das hat die mal mitgebracht irgendwie bei Geburtstag und wir haben es dann auch, haben es immer mal wieder im Sortiment.
Okay, cool, ja, klingt so gut. Wie heißt er bei euch?
Nusskuss,
ja. Das ist auch gut, ja.
Ja, wir wollten nicht verraten, dass wir einfach ein Landfrau-Rezept klaut haben und das dann auch noch gleich benennen.
Ach du, warum nicht?
Also aber das ist wirklich was Leckeres.
Ja, manche Dinge sind einfach gut. Ja.
Wir waren letzte Woche, wollte ich noch erzählen, bei Marktschwärmer in Crailsheim bei der Eröffnung.
Erzähl.
Vielleicht kennt es der ein oder andere. Das ist ein Konzept, das kommt ursprünglich aus Frankreich. Die Marktschwärmerei. Das ist im Prinzip, wenn man es zusammenfassen will, die Verbindung von digital und regional, also die Vorteile von der digitalen Welt mit der Regionalität verbunden, weil es ist so, es gibt in Crailsheim eine Metzgerei, die haben diesen Gastgeber, die haben das Ganze quasi in Crailsheim gegründet, die Schwärmerei, und es gibt, ich glaube, 10 Erzeuger hier aus der Region und auch ein bisschen, ja, so im Umkreis von Crailsheim, die eben ihre Produkte dort anbietet, Brot, Eier, Obst, Gemüse, Nudeln, Wein und so weiter. Backware, Wurst, Feinkost. Und man kann unter www.marktschwärmer.de bis Dienstagabend sind wir vorbestellen. Also man kann es nur vorbestellt erwerben, weil die Idee ist praktisch, dass nicht mehr produziert wird, als auch tatsächlich bestellt ist. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooler Ansatz. Und man kann dann, man kriegt dann eine Nummer, wenn man am Abholtag, Donnerstag ist Abholtag, und geht dann mit dieser Nummer zu jedem Stand von dem Erzeuger und holt seine Bestellung ab, die schon gerichtet ist. Man hat in 5 Minuten quasi seinen Markteinkauf erledigt und hat halt die Regionalität. Ich muss kein Bargeld mitnehmen. Also sprich, das ganze Digitale verbunden mit Regionalität fand ich echt spannend. Mhm. Mega ja, cooles cool, Konzept. Ja. Ich habe jetzt direkt mal als Aussteller, also als Anbieter, meine private Bestellung bei alle anderen Erzeuger aufgeben und werde das gleich verknüpfen und schön meinen Wocheneinkauf da machen.
Ja, wie war das jetzt das erste Mal jetzt am Donnerstag? Da muss ja eine gewisse Anzahl an Mitgliedern
dabei sein. Genau, also die müssen 150 Mitglieder haben, um starten zu dürfen, und die haben sie seit einer Weile erreicht, und jetzt war die erste Verteilung, nennt sich das, und es waren jetzt 28 Bestellungen. Glücklicherweise sind ja mir mit Backware so eine Art Grundversorger. Fast jeder hat Backware bestellt, und ja, war ganz cool. Coole Stimmung, schön im Sommer, paar Stände draußen, paar Stände drinnen.
Cool.
Nee, also das sehr empfehlenswert.
Immer donnerstags.
Jetzt bei uns praktisch in Crailsheim immer donnerstags. Wie gesagt, bis Dienstag nachts kann man bestellen. Ich glaube, bis 24 Uhr dienstags. Und das finde ich auch cool, weil das ist halt auch total realitätsnah, weil für uns ist ja immer gut, wenn wir frühzeitig wissen, was wir produzieren müssen, weil ich ja eine lange Teigführung habe. Und ja, das finde ich einfach cool, dass die das so machen.
Ja, finde ich auch gut, ja.
Und
ja.
Man bezahlt direkt online, und das finde ich echt ein richtig cooles Konzept. Gibt es, wie gesagt, deutschlandweit, hauptsächlich noch im Osten und Norden. Hier noch nicht so arg. Nürnberg gibt es eine. Und bin immer gespannt, was da draus wird.
Ja, finde ich auch schon. Finde ich eine schöne Idee, ja.
Dann sind wir auch bei Too Good To Go seit 2 Wochen. Weißt du, ob du es gesehen hast?
Ja, ja.
Da geht es ja auch ums Thema Food Waste. Mhm. Haben wir uns mal angemeldet, weil wir schmeißen ja keine Lebensmittel weg. Wir haben verschiedene Stufen der Verarbeitung. Aber eine Stufe ist jetzt dazu, kommen wir eben Too Good To Go, wo wir so Restetüte abends verkaufen. Finde ich auch schon spannend.
Ja, cool, ja.
Können sich Kunden über die App diese Tüte reservieren und können sie dann nach Ladeschluss abholen.
Ach cool, ja.
So okay. Müssen wir, genau. Das eine oder andere hat man dann eben doch, das als Viehfutter weggegangen ist. Was man jetzt noch irgendwie unter die Leute bringt, finde ich ziemlich cool.
Ja, finde ich auch cool, ja, mega.
Und das ist das geht mega gut. Also wenn ich die nachmittags, schätze mal ab, wie viele Tüte das man mache, 3-4 Tüte, und innerhalb von Minuten sind die weg.
Und das stellt ihr dann online oder so
wie? Genau, wir sind auf diese Plattform registriert, Too Good To Go, und wenn ich sehe, ist ein bisschen was übrig, dann stelle ich ein paar Tüte rein, und ich denke, dass die Nutzer dann eine Push-Up-Benachrichtigung sich einstellen können, weil manchmal sind innerhalb von 3 Minuten die Tüte weg.
Ach krass, okay. Ja, aber cool, mega. Also ich finde es generell gut. Also klar, das Thema Wegschmeißen von Lebensmitteln ist ja eh echt ein Thema, und von dem her…
Ach, Riesethema,
sogar, um genau zu sein. Sogar Riesethema. Und von dem her finde ich es cool, dass es da auf jeden Fall Aktionen gibt. Ja.
Mega. Auf jeden Fall. Nice. Also es tut sich cool. Einiges. Spannend, ja.
Du wirst immer digitaler. Ist das,
ja,
hast du das bewusst?
Ey? Das ist echt krass. Seit heute kann man per App bestellen.
Wahnsinn, echt. Ich hab Grimmers App auf dem Handy. Wahnsinn.
Ich auch. Ja. Hab's halt meinem Sohn gezeigt. Der war auch ganz begeistert mit seinen 5 Jahren.
Cool, du hast eine Grimmer App. Ist auch geil. Ja. Mega cool. Ja. Erzähl mir ganz kurz, was du mitmachen kannst.
Also du kannst halt, erstens mal hast du alle Produkte in der Übersicht mit Nährwerte, mit und so weiter und so fort. Und du kannst halt jetzt über die App bestellen, immer für den Folgetag, und direkt bezahlen. Dann kommst du in den Laden und holst nur noch ab. Und mir bietet ja noch samstags den Service, dass man gar nicht in den Laden kommen muss, sondern dass man es hingerichtet kriegt und nur bei uns im Pavillon auf der Terrasse, beziehungsweise demnächst auch wieder im Kaffee, weil man das Kaffee wieder aufmacht, abholen kann. Und genau, sparst halt Zeit, und vor allem, du siehst halt auch alle Produkte, du bist nicht unter Druck an der Theke, sondern kannst in aller Ruhe deine Sache bestellen, abends, wenn du beim Abendessen mit deiner Familie besprichst, was am nächsten Tag ist.
Ja, cool.
Beziehungsweise Mittagessen, weil 18 Uhr ist Bestellschluss, beziehungsweise unter der Woche sogar 15 Uhr, weil wir einfach planen müssen, und freitags 18 Uhr, und genau, das ist halt einfach cool.
Mega, nice.
Und hab wie gesagt, alle Produkte in der Übersicht, und ich kann auch, ich habe hier dann eine digitale Kundenkarte in der App und kann auch dann mit der Kundenkarte bezahlen. In Zukunft muss kein PIN mehr eingeben, muss nur noch mein Handy an das Scanner halten.
Das ist cool.
Und zack, wird das Geld von der Kundenkarte abbucht und fertig.
Mega, und die kann ich aufladen, oder wie, die Kundenkarte?
Die Kundenkarte musst du aufladen, weil man kann bei uns nur mit der Kundenkarte bezahlen. Aus dem Grund, weil PayPal unverschämt teuer ist. Ich zahle als Anbieter 35 Cent. Für jede Transaktion zu PayPal.
Boah, okay.
Das heißt, wenn ein Kunde für 5 Euro bestellen will oder für 2 Euro, dann dann zahle ich 35 Cent trotzdem an PayPal. Und wenn über die Kundekarte ist es einfach günstiger. Sonst müsste mir das auch umlegen an die Kunde und das, genau, das
ja, macht ja wenig Sinn. Ja, okay, cool. Aber krass, aber da denkst du eigentlich, PayPal ist so das Günstige und,
ja, und das dann sind die Beste, halt. Deswegen sind sie so teuer.
Ja, klar. Ja, sind halt die einzigsten. Oder was heißt die einzigsten? Es gibt ja jetzt auch noch so eine deutsche Initiative irgendwie. Aber
naja. Am weitesten verbreitet halt.
Ja, ja. PayPal, krass.
Ja, vor allem finde ich krass, wie sich alles schnell entwickelt. Also vor 8 Jahren, als wir angefangen haben, haben wir nicht mal Kartenzahlung gehabt.
Ja, ja, klar, logisch, klar. Und da wart ihr ja schon eine der Ersten mit Kartenzahlung und jetzt kannst du mit Kundekarte einfach Handy hinhalten, krass. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir tun heute, der liebe Julia, ganz ruhig unsere Sendung beende. schlaf gut. Und war spannend, unsere Feedback-Folge mit Rahmkuchen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.